Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Heute bin ich gar nicht so alleine. Mein Name ist nämlich JD, immer noch, und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Ich habe mir heute Verstärkung geholt von Olli aus dem Saarland.
Hi, herzlich willkommen. Ich sag Hallo, obwohl ich ja offiziell Moin sagen muss.
Ja, das ist auch offizielle Amtssprache. Hier Plattdeutsch, dankeschön. Dann haben wir noch aus Riepe, Original Annika.
Ja, hallo. Schön, dass ich auch mit dabei sein darf diesmal.
Das ist ostfriesische Begeisterung, Leute.
Ja.
Und da wir mit zwei Ostfriesen diesen Podcast noch nicht genug sind, haben wir uns noch weitere Verstärkung geholt. Denn Annika und ich haben uns überlegt, gegen Olli kommen wir einfach nicht an, gegen dieses saarländische Charisma in Rheinkultur. Da müssen wir uns noch jemanden Drittes dazu holen. Und wer wäre da geeigneter als the one and only Mario? Schön, dass du hier uns besuchst und deine Zeit mit uns verbringst. Moin.
Moin, ich freue mich total, hierbei zu sein, weil ich habe es ja gerade eben schon mal erwähnt, es ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, nur ein bisschen.
Guck, es ist auch mein erster Podcast, da bist du gar nicht mehr so ganz alleine mit. Mario, magst du einmal ganz kurz erzählen, wer du eigentlich bist und warum du so attraktiv bist?
Die Attraktivität habe ich mir von dir abgeschaut. Ich bin Mario und bin 53 Jahre alt, habe zwei Kinder. Ich habe eine Affinität zu Spielen, die sich vielleicht ein bisschen von euren unterscheidet, weil ich nicht das klassische Brettspiel in meinem Vordergrund habe, sondern eher die großen Spiele habe, zum Beispiel so große Holzspiele und so weiter.
Und wenn du sagst Großspiele, Mario, was für Spiele sind das? Also kannst du uns da ein Bild geben?
Also große Kegel-Tischspiele, das Vikick, dieses Fußballspiel, wo man mit Magneten quasi den Spieler benutzt. All das kenne ich von früher aus meinem Spieleladen, dem Spielraum in Leer. Und das trage ich gerade in die Welt, um andere zum Spielen zu begeistern.
Super spannend. Magst du ein bisschen aus der Zeit aus dem Spielraum erzählen? Weil das ist ja tatsächlich Ostfrieslands letzter Spieleladen gewesen, also reiner Spieleladen.
Also ich bin 2010 dazugestoßen, da gab es ihn aber schon ein paar Tage, ein paar Jahre. Und damals gehörte das noch Ulf Motzek. Der hatte so eine wunderbare kleine Geschichte dazu, dass er früher mal Kinderarzt gewesen ist und seinen Traum hat er dann verwirklicht, indem er dann einen Spieleladen eröffnet hat in Leer, in der Altstadt. Ich, der kleine Mario, kam dann irgendwann mal rein und hatte von Brettspielen sowas von keine Ahnung und hatte auch überhaupt keine Lust eigentlich, da was zu machen. Und ja, und dann kam dieser Ulf auf mich zu und sagte, hey du, lass uns was spielen. Und ich sag, und schon war ich dabei. Und das hat mich quasi dazu gebracht, mich ein bisschen mit Spielen auseinanderzusetzen. Dann bin ich 2010 da angefangen als normaler Mitarbeiter und viele haben schon gedacht nach einem Jahr, ach, dem gehört der Laden. Ich weiß auch nicht warum. Und weil mir das so einen Spaß machte, den Leuten das Spiel näher zu bringen. Ich habe mich einfach gefreut, wenn die sich gefreut haben. Ein paar Jahre drauf, da hat Ulf gesagt, nee, ich mag nicht mehr. Und ich sagte, hey, jetzt habe ich zum ersten Mal etwas gefunden, was ich wirklich, wirklich mag. Nämlich diesen Laden. Und dann habe ich den quasi übernommen. Hab da mein kleines Spielräumchen draus gemacht, bin damit umgezogen, die Mühlenstraße ein bisschen höher und hab mit meiner damaligen Mitstreiterin Irina den Laden quasi wieder mit neuem Leben gefüllt und mit wahnsinnig viel Spaß dabei gewesen. Also an Geschichten könnte ich, glaube ich, ein ganzes Buch füllen, was wir da erlebt haben. Von Fastgeburten über Heiratsanträge, über ich weiß gar nicht. Diese ganzen Magic-Abende war für mich immer, als ob ich auf einem fremden Planeten lande, weil ich da überhaupt keine Ahnung von hatte. Das war etwas bescheuert. Aber also erst kamen sie alle rein, sagten, oh, hallo und dies und das. Man konnte sich nochmal mit denen unterhalten. Hm. Und da gab es diese kritische Masse und auf einmal verstand ich nichts mehr. Magic, Magic, Magic. Und das habe ich jetzt bis, 2018 quasi gemacht.
Und das Spielen hast du aber nicht ganz sein lassen. Du hast gerade gesagt, es ist endlich mal wo du richtig Leidenschaft für entwickelt hast. Und den Laden hast du dann ja abgestoßen, beziehungsweise den gab es danach. Es ist ja ersatzlos gestrichen worden. Mhm. Aber du hast ja weitergemacht. Du bist ja nicht stehen geblieben. Du hast ja gedacht, das Spiel willst du ja trotzdem irgendwie uns die Leute zu überbringen. Wie ist das dann weitergegangen?
Also erstmal habe ich mich ein bisschen in Einzelhandel so ein bisschen über Wasser gehalten. Merkte aber, das ist nicht das, was ich eigentlich will. das, wo es jetzt drauf hinausgelaufen ist, dass ich jetzt so ein kleines Elektroauto habe, was ich voll mit diesen Holzspielen hatte, die ich früher im Laden, entweder habe ich die verkauft oder ich habe die verliehen. Da hatten wir ganz viele tolle, große Holzspiele. Und diese großen Holzspiele, die habe ich immer noch zur Verfügung, pack die in mein Auto und gehe dahin, wo Leute mit mir spielen wollen. Zum Beispiel eine kleine Geburtstagsparty von einer Sechsjährigen oder Oma hat Geburtstag oder die BBS hat Klassen, die mit mir spielen wollen. Und dann fahre ich dahin, pack meine Sachen aus, hau die auf die Tische. Und was allen gemein ist, diesen Spielen, ist, dass ich nicht großartig Worte verlieren muss, um die Menschen zum Spielen zu kriegen. Das ist so wie, hier, mach das und die anderen wissen, ah, jetzt, ich weiß, wie es geht. Also ich stehe da nicht mit einem großen Regelwerk daneben und muss erstmal stundenlang erklären, sondern einfach drauf losspielen. Mhm. Dass diese Scheu, die ich manchmal bemerke von Leuten, die sagen, oh, spielen, nachher verstehe ich das nicht. Manchmal, wenn ich verliere, was denken die anderen? Die entsteht gar nicht erst, weil die sofort drin sind im Spiel. Und wenn man so will, wenn es ein Ziel gibt von mir, ist es, Menschen zueinander zu bringen, die vielleicht vorher überhaupt gar keinen Kontakt hatten, die sich gar nicht kennen, die eine andere Ethnie haben, die andere Geschlechter haben, keine Ahnung was, zusammenbringen und spielen lassen. Und das Schöne am Spielen, das wisst ihr drei besser als jemand anders, das Schöne ist ja diese Ausgelassenheit, dieses in die Welt hineintauchen und sich großartig fühlen. Und das ist mein Ziel.
Du sprichst ja davon, Barrieren abzubauen, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen lese, durch das Medium Spiel. Was sind denn so die Aufforderungscharakteristika deiner Spiele, die du in deinem Portfolio hast, wenn du mit deinem Mobil unterwegs bist?
Was die Spiele so, also diese niedrige Schwelle angeht, meinst du?
Ja, genau, oder? Genau. Also es ist ja, ich finde, es ist immer eine Kunst, eine niedrige Schwelle zu haben, aber trotzdem einen hohen Aufforderungscharakter zu haben. Also welche Spiele spielst du da?
Also ich habe da zum Beispiel mal eins, es klingt komisch, ein bisschen selbst erfunden. Mhm. Da ist so ein Netz, das benutzt man vor allem so beim Fußballtraining und so weiter. Da schießt man dagegen und das bombst dann quasi wieder zurück. Dagegen wirft man Crossbotscher-Bälle, die dann eben dagegen geworfen werden. Und wenn sie da wieder zurückbouncen, müssen die etwas treffen. Ich habe da so ein umgekipptes CD-Regal von meinem Sohnemann. Und man wirft da entgegen, es kommt wieder zurück und da trifft man das. Da muss ich wirklich nur jemanden diesen Ball zuwerfen oder in die Hand drücken. Mach du mal. Und schon ist der Mensch quasi angezündet, sage ich mal. Der Funke ist sofort übergesprungen. Wenn das dann jemand anders sieht, sagt er, oh, das kann ich doch auch. Und schon geht dann da das Spiel los und die Begeisterung.
Also das kann ich tatsächlich nur bestätigen, Mario. Wir durften das ja ausprobieren letztes Jahr bei unseren Edutainment-Tagen in Aurich. Und da hat unsere dreijährige Tochter, und damals war sie halt noch zwei, mit der Oma, also bestimmt eine halbe Stunde dran gespielt. Und dann kam die große Schwester noch dazu, damals 8. Also wirklich, richtig cool. Das hat richtig gut geklappt. Und sie hatten alle Generationen richtig ihren Spaß daran.
Oh, schön.
Und sie konnten es auch alle. Ja. Also die Dreijährige und die Oma, da verraten wir das Alter jetzt nicht, aber die hat es auch gut hingekriegt. Ne?
Und ich kann auch mal eine Beobachtung schildern. Also Mario ist auch auf vielen Kinderfesten unterwegs oder allgemein auf Volksfesten und so weiter. Und um Marios Stand oder Marios Auto und dir seine aufgebauten Spiele ist immer, also wirklich immer was los. Und es ist immer ein buntes Treiben, ein Gelächter, eine ausgelassene Stimmung, die tatsächlich ihresgleichen sucht. Und Mario, ich glaube, diese Rückmeldung möchte ich dir einfach mal geben. Diese Begeisterung, die du fürs Spielen aufbringst, die springt sofort auf andere Menschen über. Und ich glaube, mit deiner wirklich sehr offenen und freundlichen Art gewinnst du die Leute einfach auch sehr, sehr schnell. Und das verbunden mit der Begeisterung der Spiele ist wirklich schön anzusehen und hat wirklich Wiederholungscharakter.
Merci.
Genau, da sind wir dann auch schon angekommen bei Aus der Lameng, wo wir ja immer so ein bisschen erzählen, was wir in letzter Zeit so gespielt haben. Und ja, Olli, was war denn bei euch so in den letzten Tagen auf dem Tisch?
Oh, ich hatte das Glück, wieder ganz viel spielen zu können und eine Menge neue Spiele kennenzulernen. Und von einem, da brenne ich darauf, euch berichten zu können. Das hat einen beschissenen Namen. Das heißt nämlich All-in-Karten des Schicksals. Es ist kein Rollenspiel, es ist auch gar kein Pokerspiel, aber es geht darum, über eine offene Kartenhand die besten Pokerblätter zusammenzusammeln. Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass Phil Walker Harding hinter diesem Spiel steckt, dann wisst ihr jetzt, warum ich anfange zu brennen. Denn es sind seine Spiele, die mir immer ganz große Freude bereiten. Also stellt euch vor, wie beim Poker sitzt ihr um einen Tisch und ihr bekommt ein Kartenblatt. Und das ist ja, ein Pärchen ist das Schlechteste und ein, wie heißt das Ding, Royal Flush ist das Beste. Also eine Kombination aus Ass, König, Dame, Bube und Zehn. Wie im Poker ist es jetzt allerdings nicht, dass du dieses Blatt bis zum Schluss behältst oder so ein bisschen bluffen musst, sondern du, wenn du an der Reihe bist, kannst du eine deiner Karten ausspielen und dir neue Karten organisieren. Zum Beispiel vom Kartenstapel. Drei neue vom Kartenstapel. Oder eine aus dieser Auslage. Und plötzlich wird aus deinem banalen Pärchen, das du auf der Hand hast, schon mal ein Drilling. Das freut dich natürlich. Ja, und die anderen, die fangen dann auch so an ihrer Karten an zu optimieren. Und dann spielst du, wenn das nächste Mal dran bist, die Karte, bei der du eine Karte aus der Mitte nehmen kannst. Und dann kann ich Mario fragen, Mario, was ist denn eigentlich momentan deine beste Hand? Und Mario muss antworten und er darf dabei nicht lügen. Und Mario sagt plötzlich, naja, ich habe schon ein Full House. Und du denkst dir, oh, ein Full House. Oder ich kann JD sagen, hey JD, zeig mir und ausschließlich mir doch mal deine vier besten Karten. Und dann kriege ich auch schon so einen gewissen Vorteil. Naja, warum ist das interessant? Wenn eine gewisse Anzahl von Karten gespielt wurden, dann gehen wir nämlich in eine offene Wette. Da kann ich nämlich sagen, aha, aufgrund meiner Kenntnisse von den Karten, die ich gesehen habe oder wie sich die anderen verhalten haben, wette ich, dass Mario trotzdem das Beste aller Blätter hat. Ja, und dann ist da noch so ein kleines Zockelement dabei. Also dieses Arbeiten an der eigenen Kartenhand und gleichzeitig zu gucken, wie verhaltet ihr euch, was wird wohl das beste Kartenblatt sein, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, dann wird das dann aufgelöst, dann wird aufgrund eurer Kartenhand werden Chips verteilt, dann wird der Pot verteilt für die Leute, die richtig geraten haben, wenn Mario dann tatsächlich das beste Blatt hatte. Werden alle, die daran berücksichtigt, die da die den richtigen Tipp abgegeben haben. Dann wird noch eine zweite und noch eine dritte Runde gespielt. Und da ist so viel Dynamik drin und das macht so Bock. Und es hat so gar nichts mit Poker zu tun, aber dann gleichzeitig doch wieder so viel. Es ist ein ganz großartiges Kartensammel-, Ablege-, Manipulationsspielchen mit diesen Pokerwertungen. Und auch wenn es diesen wirklich sehr blöden Namen hat, All-In-Karten des Schicksals, eine absolute Empfehlung, bei der ich euch bitten möchte, spielt das mal mit mir, wenn wir uns begegnen. Vielleicht ja schon nächstes Wochenende JD in Tann. Also es macht richtig Bock.
Also wer jetzt nicht Lust darauf hat, das auszuprobieren, so wie Olli, das war ja eine flammende Rede. Richtig cool. Ja.
Es tut mir leid, es wäre fast ein Spiel für heute gewesen, aber ich erkläre euch nachher, warum sie es disqualifiziert hat.
Okay, wir sind gespannt. Mario, was kam denn bei euch so auf den Tisch?
Ich muss jetzt was gestehen, was ein bisschen komisch ist, aber Brettspiele sind sehr selten bei uns, muss ich sagen. Das spielen wir öfter, wenn dann zum Beispiel Nachbarn zusammenkommen oder sonst wie. Aber bei uns zu Hause, bis man ihr alle vier an den Tisch gekriegt hat, das dauert dann eine ganze Weile. Das liegt aber meistens auch an mir, weil ich keinen Bock habe. Nein, Quatsch. Wovon ich berichten kann, ist eine kleine Werkstattarbeit, die ich gerade mache. Und zwar ist es ein Spiel, was mich schon längere Zeit und schon immer fasziniert hat, weil wir das früher im Laden oft gespielt haben. Das ist so ein bisschen auch wieder ein größeres Spiel. Und ich bin da gerade so ein bisschen am Tüfteln, das selber zu machen. Oder ich mache das gerade selber für uns, für mich. Und zwar auch mit einem Kolorit, der eben von der Stadt Leer kommt, von der Evenburg, habe ich dann zum Beispiel das Thema genommen. Und dann habe ich so eine etwas größere Stadtplatte, die hat zwei Seiten. Und in der Mitte steht quasi die Evenburg mit einem großen Tor in der Mitte. Und jetzt ist es an uns. Ich habe dann so zwei Stäbe in der Hand, die ich habe auch selber gebastelt. Und wir versuchen Holzstücke, wo mir noch nicht ganz klar ist, ob das jetzt zum Beispiel Strohballen sein sollen oder sonst was in der Richtung, die dann zu packen und durch dieses Loch da zu werfen mit diesen beiden Stäben. Auf der anderen Seite versuchen die das aber natürlich auch. Also haben wir vier Stücke hier, vier Stücke auf der anderen Seite. Und wir versuchen gleichzeitig, unser Feld leer zu kriegen. Und wer das dann als Erster schafft, hat gewonnen. Das Problem ist nur, das dauert dann doch länger, als man denkt. Und irgendwann hat man so eine kleine Sehnscheid-Geschichte und denkt sich, oh mein Gott, und Schweiß auf der Stirn. Und das kann ich mit unseren Kleinen in der Nachbarschaft spielen, wie auch mit den Ollen, die dann eben bei der Tetit sind hier bei uns. Und es macht wahnsinnigen Spaß. Da ist sofort innerhalb von Sekunden springen alle, ich will gewinnen, Sinne an, sag ich mal. Das Problem ist, ich habe noch keinen Namen dafür. Das Evenburg-Spiel heißt es noch bei mir, aber irgendwie muss da noch was anderes kommen.
Aber da lässt sich ja bestimmt was machen. Also an alle da draußen, die vielleicht eine Idee haben für Marius' Spiel, können ja gerne mal kommentieren. Aber auch wenn es kein klassisches Brettspiel ist, Mario, klingt das nicht weniger spannend. Also da bin ich jetzt auch richtig neugierig drauf geworden.
Ich bin gerade am Überlegen, was der medizinische Name für Sehenscheidentzündung ist. Vielleicht könnte man da was Schönes was draus machen, so als Wortspiel. Das
ist gut. Soll ich Dennis eben anrufen, ob der aus dem Kinderzimmer schon wieder raus ist? Der weiß das bestimmt. Genau, JD, was habt ihr denn so gespielt?
Ja, mein Sohn und ich, also mein Mittlerer, wir sind gerade absolut im Karak-Fieber. Ihr seht im Hintergrund, seht ihr, die anderen nicht, das Gameometer. Da haben wir die Siege von Karak jeweils, also hier ist die das Spiel und hier sind unsere beiden Namen und er führt aktuell. Und Karak ist so ein, ja, wie sagt man denn? So ein wirklich rudimentäres Einstieger-Dungeon-Crawler-Setting-Spiel. Also wir sind jeweils ein Held und es ist so ein Plättchenlegespiel. Wenn wir dran sind, also wir sind in einem Dungeon und die Plättchen, da sind die Dungeon-Teile drauf und wir haben in unserem Zug 4 Schritte und dürfen zum Beispiel ein verdecktes Plättchen aufdecken und dann können dann einfach ein Weg drauf sein, den laufen wir einfach, dann gibt es da so Räume, da finden dann Begegnungen statt, in der Regel sonst Monster, die müssen wir erstmal besiegen und die geben uns dann wiederum so Plättchen, die uns wiederum Boni geben können oder auch Schlüssel, um die Schätze zu bergen und aufzuschließen, denn die wollen wir letztlich haben. Und das Ganze geht so lange, bis wir die Drachen aufgedeckt haben, beziehungsweise dann auch besiegt, also das Aufdecken des Drachen reicht nicht. Der ist aber ziemlich stark. Also wenn man ihn am Anfang schon aufdeckt, dann oder aus dem, das sind die Chips in dem Beutel, dann bringt das auch nicht so viel, weil du hast null Chance gegen den. Die müssen nämlich dann mit Würfeln besiegt werden. Also man hat 2 W6 und muss die dann jeweils besiegen. Und der Drache hat, glaube ich, 15 und ich war nie gut in Mathe, aber mit 2 W6 kommst du halt nicht an 15 ran. Da brauchst du halt schon ein bisschen mehr. Und das spielt sich so locker flockig eine halbe, dreiviertel Stunde weg. Und das ist total super. Wir haben uns jetzt die Erweiterung geholt. Wir haben uns noch die kleinen Miniaturen dazu geholt. Wir sind sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Wie gesagt, er führt noch, aber ich bleibe dran und werde ihm irgendwann den Karak austreiben. Denn im Verlieren bin ich noch nicht ganz so gut. Er schon viel mehr.
Man wächst mit seinen Aufgaben, ne?
Das stimmt. Annika, ja, cool. Spielt ihr auch Karak bei euch? Oder?
Ja, wir hatten tatsächlich diese Karak-Phase auch, als unsere Große in dem Alter von deiner Mittleren war, haben wir das auch auf und runter gespielt im Garten im Sommer und dann über Herbst wieder drin und so. Aber ja, weiß ich, ich will jetzt nicht sagen, sie ist rausgewachsen, weil ich finde, aus Karak kann man nicht rauswachsen, aber jetzt ist die Phase irgendwie vorbei. Mhm. Weiß ich auch nicht, vielleicht kommt sie nochmal, man weiß es nicht.
Ich halte mal 2 Finger euch entgegen. Es gibt mittlerweile auch Karak 2. Mhm. Und bei Karak 2 ist es so, dass dieses Dungeon-Gecrawler an die Oberfläche der Welt gelegt wird. Und es ist ein sehr interessanter Twist, das zu spielen. Ist dann auch ein Plättchenlegespiel. Also da ist sich das Spiel treu geblieben. Läuft dann aber tatsächlich sehr anders und ist tatsächlich auch dann die nächste Stufe für ältere Kinder. Also möchte ich euch gerne ans Herz legen.
Ja, wir hatten das auf der Messe tatsächlich in der Hand, aber es ist leider zugunsten was anderen wieder aus der Tasche entfleucht, möchte ich sagen.
Karak, genau. Eine IP zum Mitwachsen. Oh, ist das schön.
So kann man es auch sagen. Oh, genau. Ja, ja, ja. Richtig, genau.
Annika?
Ja?
Bevor du uns gleich dein Spiel vorstellst, möchte ich nochmal nachsagen. Also, Entschuldigung, aber der medizinische Begriff für eine Sehnenscheidenentzündung ist Tendovaginitis. Das ist ein bisschen sperrig. Ich schlage deswegen Tendo vor oder irgendwas mit Vagi.
Na, nee, ich weiß nicht. Na, na. Wir nehmen Tendo, okay?
Genau, richtig. Jetzt muss ich kurz hinfahren. Ach so, ja, aus der Lameng, da waren wir. Buat, ich komme noch mal rein. Ja, also Karak kam nicht bei uns auf den Tisch, aber wir haben tatsächlich auch ganz viel gespielt am Wochenende, weil hier in Ostfriesland das Wetter nicht so schön war am langen Wochenende leider. Deswegen waren wir viel drin und dann haben wir in einer Verzweiflungstat am Samstag uns Kajanak angeschafft für die Kleine. Das ist ein Angelspiel, wo man aber die Fläche, wo man angelt, erst freiklopfen muss mit so einer spitzen Angel. Und das ist das Eis und wenn man da durchgebrochen hat quasi, kann man seine Angel da reinhalten und gucken, ob man einen Fisch erwischt. Das kam doch sehr gut an. Das haben wir Samstag fast ganztägig gespielt. Und mit der Großen haben wir dann tatsächlich Henrys Hennen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ähnlich wie das Neinhorn-Spiel oder Schnattergei. Also man deckt Karten auf und muss immer die passende Aussage quasi zu der Frage treffen, wer hat die meisten Eier? Und das sind halt so Karten, da sind so Hennen drauf, die haben halt so Eier in der Hand. Oder auf dem ja, mein Mann hat auch gleich gesagt, er hat immer zweimal mehr als wir. Aber schön, Jenny, dass du die gleiche Assoziation hast. Prima. Und dann ist halt, werden gleiche Farben zusammengezählt und dann muss man halt die Karte aufdecken und dann sagen, ich habe die meisten Eier oder du oder wir gemeinsam oder ihr. Und das ist wirklich sehr, sehr lustig, weil da gibt es noch einen kleinen Twist, wo man in die Mitte auf so ein flauschiges Spiegelei hauen muss, was dann auch noch quietscht. Also hat Spaß gemacht, doch. ja, und das haben wir wirklich wieder mit allen zusammengespielt, auch mit der Oma wieder, die sitzt ganz oft mit bei uns am Spieltisch. Und da hatten wir wirklich sehr viel Spaß, trotz Regen.
Dann lass uns doch mal gerade noch eine zweite Runde machen, denn Annika, ich nehme die Steilvorlage auf. Hm. Ich spiele leidenschaftlich gern auf die Eier. Eigentlich würde ich jetzt anmoderieren, das ist das Spiel, das mich am meisten an die anonymen Ludoholiker erinnert, weil die das auch so gut finden. Und weil sie ja in einer epischen Breite dann nochmal zelebriert haben, dass sie momentan die Gewinner des Flaggturniers sind, bla 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 bla. Ja, wir schulden euch noch dieses Video, aber ganz
ja,
ehrlich.
Ja, ich muss da kurz einhaken. Die haben nur gewonnen, weil wir die Regeln vorher nicht richtig geklärt haben. Ne? Wenn ich nicht nach Jan Dirk dran gewesen wäre, hätten wir nämlich gewonnen. So.
Genau.
Das musst du noch eben sein.
So nämlich.
Pass auf, das kann jetzt auch als Hilferuf oder als Rechtfertigung gedeutet werden.
Nein. Wir raus. Sachliche Feststellung.
Ich wollte nur sagen, ich habe mir das Videomaterial angeguckt. Footage, sagt man gerade. Ne? Also wir sind ja jetzt hier in der YouTube-Welt unterwegs. Und es ist so langweilig, dass ich wie Don Röschen in einen 100-jährigen Schlaf gefallen bin. Also wir machen da hoffentlich noch was Kreatives draus. Aber Männer, das kann man nicht zeigen. Das ist wirklich, das ist verboten. Aber wir kriegen vielleicht noch was locker Flockiges hin. Ja, aber ich wollte euch noch von auf die Eier erzählen. Also eine dieser kleinen Blechdosen, Game Factory, ihr wisst, ganz, ganz große Freude. Ihr habt einfach nur 9 Würfel und ihr versucht in bester Kniffelmanier 3-mal zu würfeln, die besten Würfel draus liegen zu lassen. Problem sind die faulen Eier. Faule Eier machen eure Wertungen kaputt. Aber ärgert euch nicht, wenn ihr faule Eier würfelt, ist das gar kein Problem, denn ich mache da so meine Wertungen, ich habe einen Kochtopf, jedes Ei, das in den Kochtopf reingeht, gibt mir Punkte, ein Spiegelei geht in eine Bratpfanne und Hühner geben noch, abhängig von der Runde, in der wir gerade sind, auch Punkte. So mache ich das. Ja, und faule Eier, die drücke ich erstmal euch noch in die Hand. Und wenn ihr die mir zu Eiern für einen Kochtopf würfelt, freue ich mich. Und wenn ihr mir da Hühner draus würfelt, freue ich mich. Und wenn ihr mir da mit Spiegeleier macht, freue ich mich auch. Nur wenn es am Schluss dann beim Nachwürfeln auch nochmal faule Eier sind, dann muss ich die in meine Eiertöpfe und Bratpfannen reinmachen, dann gehen die Punkte verloren. Es ist also ein Spiel, bei dem ich mich gar nicht ärgern muss, dass ich scheiße würfel, sondern mich daran freuen kann, wenn ihr scheiße würfelt, weil ihr für mich gut würfelt. Klingt verwirrend, ist allerdings total lustig. Gespielt wird, bis man 100 Punkte hat. Das sind so in der Regel 5-6 Runden. Und es ist halt einfach so ein Gute-Laune-Spiel und wird natürlich auch viel gebasht beim Spielen und da fliegt das eine oder andere Schimpfwort her und ist echt eine Empfehlung und es ist wieder ein ganz großer Spaß aus der kleinen Dose.
Ja, ich finde auf der Eier richtig, richtig klasse. Also ich kann da den anonymen Ludoholikern nur beipflichten und Ollis Brandrede auch nur unterstützen, wer irgendwie kleinere Würfelspiele mag. Und das kriegen die wirklich immer gut hin. Auf die Nüsse hat mir schon gut gefallen. Ich weiß nicht, ob die AutorInnen oder die NamensgeberInnen eine Affinität zu Phallus-Symbolen haben oder ähnlichem, muss wohl. Ich bin schon gespannt, wie der dritte Teil der Reihe heißen wird, aber das ist ein anderes Thema. Anna und ich haben dieses Spiel gespielt, als wir unterwegs waren nach Hamburg im Zug und auf dem Campingplatz und so und das hat wunderbar funktioniert. Kann ich nur so bestätigen.
Großer Spaß auf kleinstem Platz.
Genau.
Mario, noch etwas, was du nicht selbst gebastelt hast oder bei dem du noch auf der Namenssuche bist?
Im Moment ehrlich gesagt nicht. Wir haben wirklich nicht viel auf der. Was wir immer gerne spielen, ist Heckmecker Bratwurmeck und diese ganzen Klassiker, die man dann so.
Das hat dir der Teufel gesagt!
ganz dünnes Eis.
Ja, ich habe mir schon sowas gedacht.
Mario, solltest du von JD jetzt einen Zehner zugeschoben bekommen haben, dann nimm ihn und freu dich. Solltest du unwissend tatsächlich jetzt gerade Heckmeck am Bratwurm-Eck gesagt haben, JD will einmal in jeder Folge irgendwie das Spiel platzieren, weil er weiß, dass ich mich drüber aufrege. Und du hast jetzt gerade seinen Sweet Spot und meinen Zorn getroffen. Oh Mann, ja, ich dir aus Friesen gespuckt.
Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Das wusste ich aber vorher in der Tat nicht, dass es da so ein Beef gibt.
Das macht es ja nur noch besser irgendwie.
Ja, definitiv, ja. Ach, sehr schön.
Schnell, JD, was hast du gespielt? Ich möchte nicht über Heckmeck am Bratwurm-Eck reden.
Heckmeck am Bratwurm-Eck auch gespielt? Nein, Kategorie Spiele, die ich gegen meine Frau nie gewinne. Und zwar haben wir Duell um Cardia. Duell für Cardia, Duell Cardia, dieses Cardia-Ding halt. Duell um Cardia heißt es, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch.
Ja, gut, ich komme noch mal rein.
Aber Cardia weiß jeder, was gemeint ist.
Ja, genau, Cardia. Duell um Cardia ist vom Spielprinzip her super simpel. Wir haben jeder 16 Karten in unserem Deck. Wir haben das mit dieser super fancy Spielmatte gespielt. Alle Spiele sind besser mit Spielmatten und Magneten und Münzen. Das ist allgemein bekannt. Oder mit Bakalitsteinen. Anderes Thema. Wir haben diese Spielmatte, darauf kommen die Karten. Man kann es auch ohne Spielmatte spielen. Jede Karte hat einen Zahlenwert und das ist der Einflusswert. Und wir suchen gemeinsam aus unseren 5 Handkarten aus, drehen die um, verdeckt, also spielen die verdeckt, drehen die gemeinsam um. Und die Person mit dem höheren Einflusswert bekommt den Schicksalsmarker. Den Schicksalsmarker, ich glaube, so heißt der. Nee, Siegelmarker, auf jeden Fall diesen Punkt. Und der andere darf die jeweilige Fähigkeit der Karte nutzen. Und das führt zu richtig coolen taktischen Finessen, muss ich sagen. Das ist total einfach gespielt, aber das Spiel zu gewinnen gegen Anna, unmöglich. Anna, das steht gerade vor mir, tänzelt. Und ja, und das ist aber ein so cooles Spiel. Also ich bleibe dabei. Es ist so ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, habt ihr Karate Kid gesehen? Ich werde noch ganz viel...
Auf Karate Kid?
Ja, warte, weil ich hier ganz viel noch auftrage und polieren. Ich werde ganz viel üben, bis ich dann schließlich der Karatemeister hier werde und dann Anna auf die Spielmatte legen werde. Ha! So.
Okay, Analogie das driftet Ende. Ein bisschen ab. Ja.
Okay, lassen wir das.
Und das direkt nach auf die... Na, egal. Oh Gott. Huch. Einmal mit Profis arbeiten.
Annika, gibt's noch was bei dir?
Ja, wir haben tatsächlich, also mein Mann und ich haben tatsächlich in letzter Zeit ganz oft God 5 gespielt, zu zweit. Und ja, haben wir ja schon drüber berichtet. Olli kriegt gerade ganz große Ohren und große Augen. Es ist ein super Spiel, einfach Rückwärtsdeduktion sozusagen. Und das ist richtig cool und macht auch zu zweit richtig viel Spaß. Also, ja.
Ich würde euch ganz gerne von dem gestrigen Abend noch berichten. Und dazu suche ich jetzt eine Liste, die ich angefertigt habe. Wir haben mehrere Partien God 5 gespielt. Ich habe wieder keine gewonnen. Aber ich habe mitgeschrieben, was an diesem Tisch alles gesagt wurde. Also, ich zitiere mich mal selbst. Ich beginne nicht, ich beende. Ja, das war so mein Standardsatz, mit dem ich mittlerweile reingehe. Und ich habe auch übrigens eine Persönlichkeitsveränderung bei God 5 kennengelernt. Der am meisten gesprochene Satz war langweilig. Nämlich immer dann, wenn du was umgedreht hast, was die anderen schon längst deduziert hatten. Dann, was willst du mir damit sagen? Oder, oh, dauert es immer noch so lang bei dir? Also es war ganz großartig. God 5, das Spiel um das Spiel herum. Ah, es ist so super. Und ich merke, und voila, Alter, ich schwöre, bei God 5 kriege ich Puls. Und es ist tatsächlich so, dass ich in eine andere Persönlichkeit reinschlüpfe. Und ich will dieses Spiel so hart gewinnen. Und vor kurzem, Annika, hier das Bekenntnis eines Weltmeisters. Ich kann es nicht mehr besser spielen. Es geht nicht. Ich bin ausgereizt. Meine kognitiven Fähigkeiten bei God 5 sind erreicht. Aber ich habe so einen Anfängerfehler gemacht. Ich habe alle Zahlen, also 4 Zahlen waren es ganz klar. Es war klar, es musste die nächste Person... gibt mir die Vorlage. Sie zieht ihr Plättchen, ich schrei sie an, 5 ist Trumpf. Sie erschrickt, ich schreibe meine Zahl auf und es war eine vollkommen falsche Zahl, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe die 32 aufgeschrieben, aber es wäre die 47 oder sowas gewesen. Und in einem Anflug von Selbstherrlichkeit sage ich meine Zahlen, 5, 12, 19, bla bla bla. Und dann die 32 und alle gucken mich an und lachen. Und es war so klar, dass ich selber über mein eigenes Ego gestolpert bin. Und dafür habe ich mich damals ein bisschen geschämt, aber ich habe es einfach in Aggression umgemünzt. Mein Gott, was macht God 5 mit mir? Und ich sage euch, wenn es nicht Spiel des Jahres wird, ich flipp aus. Ich flipp einfach aus! Ja,
diese Emotionen am Spieltisch, ich glaube, da haben jetzt alle einen wirklich guten Eindruck von bekommen. Mario, vielleicht ist God 5 das nächste Spiel, was ihr ausprobieren möchtet.
Definitiv. Ich habe das schon dreimal unterstrichen hier.
Ja, sehr gut. Also.
Man kann es auch ganz normal spielen, ohne dass man zum Arschloch wird, so wie ich. Und dann macht es auch immer noch Riesenspaß.
Ja, das haben wir tatsächlich auch geschafft. Also, wenn ich das mal kurz vorwegnehmen darf. Also, wir sind immer noch verheiratet, wir leben zusammen. Und wir mögen uns trotzdem noch, obwohl wir God 5 miteinander gespielt haben. Ist verrückt, Olli, oder?
Ach ja. Danke, dass ich so diese therapeutische Einheit dann noch gerade hier losgeworden bin.
Lass es raus. Wobei ich mir nicht gerade, also ich bin mir gerade selber nicht sicher, will ich das jetzt mit dir spielen oder will ich es nicht mit dir spielen? Der Sensations-JD sagt, ja, ich will es mit dir spielen. Ja, der verletzliche, sensible JD sagt eher nicht. Das ist
ja, wenn ihr das miteinander spielt, schaltet mich per Video dazu.
Oh ja.
Ich möchte es sehen.
Livestream, Baby.
Das war aus der Lameng und es wird höchste Zeit, dass wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Mario, dir wurden drei Themen gegeben. Für welches hast du dich denn entschieden?
Das war, heißt es Liebe auf den zweiten Zug, hieß das, ne?
Das Liebe auf den zweiten Zug, genau. Damit richtig, hast du uns genau ganz schön gefordert. Und so, ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest mal JD und ich vielleicht mit unterschiedlichen Konzeptionen an dieses Thema rangegangen sind. Wir hatten da im Vorfeld schon mal ein bisschen geplauscht. Aber bevor wir natürlich wieder zu den Spielen kommen, die wir euch heute vorstellen möchten, müssen wir erstmal wieder herausfinden, wer beginnt. Mario, ich habe dir gesagt, dass wir das über das Spiel Schätze It If You Can machen. Das ist ein Einschätzungsspiel von Ralf Zurlinde. Das kam, glaube ich, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr raus. Aber es hat sich immer bewährt, um rauszufinden, wer denn diese Runde beginnt. Und ich möchte dich einfach mal bitten, nenn mir erstmal eine Zahl zwischen 1 und 10.
Soll ich dir jetzt sagen? 9 sage ich ja.
Wunderbar, alles klar. Diese Aufforderung geht jetzt an euch alle. Ich werde euch nacheinander eine Jahreszahl abfragen. Und die Person, die am nächsten mit ihrer Antwort an dieser Jahreszahl dran ist, beginnt das Spiel. Ich sage euch das Wort Klimahysterie. Wann war das Wort Klimahysterie Unwort des Jahres? JD, fang doch du mal an mit deiner Einschätzung, wann Klimahysterie Unwort des Jahres war.
Ich würde sagen 2011.
Verbindest du mit dem Jahr und Klimahysterie irgendetwas?
Oh Gott, nee. Ja, bestimmt, aber jetzt gerade nicht ad hoc.
Alles klar, JD, ich habe mir die 2011 für dich gemerkt. Annika, wann glaubst du, wurde Klimahysterie zum Unwort des Jahres?
Ja, also ich bin da tatsächlich ein bisschen später. Also ich wäre eher so bei 2018.
Mhm,
2018 okay. Oder 2019? 2018.
2018. Wir haben einmal 2011, einmal 2018 und Mario. Welches Jahr legst du fest? Wann war Klimahysterie das Unwort des Jahres?
Ich gehe mal ein bisschen früher. 2007.
Okay, noch früher. Das klingt danach, als würdest du gar nicht beginnen wollen. Ja, und ich schätze das auch nochmal ein. Ich habe mir die Antwort noch nicht angeguckt. Ich verbinde das tatsächlich mit Leuten, die sich auf Straßen gekettet oder festgeklebt haben, dass dann quasi eine Reaktion war auf diese ganzen Proteste einer Generation, die gesagt hat, wir wollen nicht, dass Natur und Umwelt kaputt gemacht wird. Und ich sage mal 2017. Und jetzt schaue ich auf diese Karte und das Wort Klimahysterie wurde zum Unwort des Jahres hervorgehoben im Jahr 2019. Und Annika, wenn das richtig ist, dann beginnst du, danach folge ich dir, JD ist die dritte Person und Mario stellt als vierte Person seine Spiele vor. Mario, für dich nochmal zur Einschätzung, immer ein Spiel reihum, so dass jeder von uns zwei Spiele vorgestellt hat. Ja, ihr hört, zwei Spiele, ganz wie am Anfang. Wir wollen das nochmal ausprobieren, denn wir haben uns immer selber so ein bisschen ja beschnitten gefühlt, wenn nur einer ein Spiel vorstellen durfte oder einer vielleicht dann gar kein Spiel. Deswegen, wir probieren es nochmal aus. Ihr werdet also heute 8 Spiele hören zum Thema Liebe auf den zweiten Zug. Und das erste Spiel wird vorgestellt von Annika.
Ja, ich bin immer noch gerade ganz sprachlos, dass ich eine Schätzfrage gewonnen habe. Es kommt sonst nie vor. Ich bin unfassbar schlecht im Schätzen. Naja gut, irgendwann ist immer das erste Mal. Mein erstes Spiel ist Capybara Cookie Club von Rainer Knizia. Wir haben dieses Spiel tatsächlich eigentlich nur gekauft. Unsere Tochter hat sich das gewünscht, weil Capybaras ihre Lieblingstiere sind. Und ich ein Spiel gesucht habe mit Capybaras und das war Capybara Cookie Club. Und ich kann für euch jetzt mal, also die das hören können das ja leider nicht, aber ich kann das mal dieses Cover in die Kamera halten. Also und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich fühlte mich davon jetzt nicht so angesprochen. Mhm. Ja, genau. Und das sind halt so Capybaras, die sitzen an der Teetafel und ja, trinken Tee und essen Kekse, glaube ich. Das ist im Prinzip ein Kartenablegespiel. Man versucht über mehrere Runden möglichst schnell seine Handkarten loszuwerden, darf das über zwei Ablagestapel tun. Die Karten sind mit Zahlen versehen. Man darf aber immer nur auf den Ablagestapel, also auf dem Ablagestapel liegt eine 4, ich darf eine 5 ausspielen. Auf dem anderen liegt eine 2, ich darf eine 3 ausspielen. Also meine ausgespielte Karte muss im Wert immer genau einen höher sein als die Karte, die da liegt. Wenn ich das als erster schaffe, ist die Runde vorbei und alle anderen bekommen für ihre Handkarten, die sie noch haben, Minuspunkte. Dann habe ich in der Mitte noch einen sogenannten Freundeskreis aus verschiedenen Tieren. Da wandert so ein Holzkapibara lustig hin und her. Und dadurch werden verschiedene Effekte ausgelöst. Und diese Karten, das sind auch verschiedene Tierfreunde, die sozusagen in diesen Capybara Cookie Club aufgenommen werden wollen. Und jede Karte hat halt eine andere Fähigkeit. Da gibt es dann der Ameisenbär ist das, glaube ich, dass man eine zweite Karte ablegen darf oder dann darf man Karten austauschen oder dann darf man dieses Holzkapibara weiterziehen und dadurch einen Effekt auslösen und so weiter und so fort. Und ja, wir haben das dann ja nun gespielt, weil eben Capybaras das Thema waren unserer Tochter und ich sage ja, das Cover hat mich schon nicht angesprochen und ich hatte dann dieses Heft und da war dann erstmal so eine riesenlange Liste von diesen Karten und was die alles können. Und da habe ich erstmal schon gedacht, boah, okay, bis man das alles kennt und die hat dann auch die ersten drei Runden daneben gelegen, die alle hat mich gedacht, okay, ja, vielleicht dauert die Capybara-Phase ja nicht so lange, Spoiler, sie dauert immer noch, und habe dann gedacht, naja, dann packen wir das halt wieder weg, so, aber sie war da wirklich sehr beharrlich und wollte das jeden Abend spielen. Und deswegen hat das jetzt auch nicht so lange gedauert, bis ich diese einzelnen Fähigkeiten von diesen Tieren dann irgendwann drauf hatte. Und als ich das dann drauf hatte, diese Tiere, dass ich wirklich wusste, wofür jedes einzelne Tier eingesetzt werden kann, konnte ich das auch ein bisschen taktischer gestalten und habe dann die Möglichkeiten, die dieses Spiel eigentlich bietet, weil eigentlich ist es ein wirklich tolles Spiel, erst so richtig für mich entdeckt und habe dann gedacht, ja, okay. Und dann habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, wie ich gefragt habe, wollen wir heute Abend noch eine Runde Capybara Cookie Club spielen? Und das war ein bisschen verrückt, aber so ist meine Story zu diesem Spiel.
Ja, ich kann nichts zum Spiel sagen, aber ich kann was zu Capybaras sagen. Es gibt bei Dito eine Frage, Tiere, die so aussehen, als wären sie irgendwie richtig harte Gangmitglieder. Und Capybaras, ne, mit ihren extrem großen Schneidezähnen, die sehen so aus, mit denen willst du dich nicht anlegen. Ne? Also Capybaras machen Bogen drumherum. Und ich glaube, dass die Capybaras auf jeden Fall von den vielen Naturthemen der Brettspiele absolut profitiert haben, da so als Tier benutzt zu werden. Und Annika hält auch gerade noch mal eine Karte in die Hand. Ja, und da sind sie illustriert. Annika, magst du noch gerade was über die einzelnen Illustrationen sagen? Du hast ja schon gesagt, die Packung, die Spielbox hatte dich nicht verleitet, das Spiel zu spielen.
Nein, also eigentlich bin ich beim Thema Tee und Kekse eigentlich voll dabei, aber ich weiß auch nicht, das ist halt so eine Blümchentapete und dann sitzen da diese Capybaras, ich weiß nicht, es hat mich nicht angesprochen und diese Karten von diesen Tierfreunden, die in diesen Club aufgenommen werden wollen, die haben halt im Hintergrund, greifen die dieses Tapetenmuster auch auf und die sind schon, ja, die sind so ein bisschen stilistisch auch so, also weiß ich nicht, es ist so, ja, wirklich Liebe auf den zweiten Blick, mittlerweile mag ich es auch echt gerne und finde ich, können wir auch wirklich mal wieder spielen.
Ich kenne es überhaupt nicht, also auch das Cover, da wäre ich auch so dran vorbeigelaufen, aber das Spielprinzip klingt witzig.
Ja, ich kann Pauli hier mal vorbeischicken mit ihrem Capybara-Körperchen und dann freut sie sich bestimmt, wenn sie dir das näher bringen darf.
Also manchmal darf man ein Buch ja dann doch nicht nach seinem, wie sagt man, nee, ich kriege den Spruch gerade
nicht zusammen. Nach seinem Einband.
Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband, genau. Ha.
Ja, das stimmt. Also in diesem Fall, ich finde, es ist jetzt auch nicht besonders hässlich oder so, aber es hat mich einfach so vom Spiel her nicht angesprochen. Aber ich sage ja auf den zweiten Blick, es lohnt sich da nochmal genauer hinzugucken.
Mario, kennst du das Phänomen, dass du Spiele siehst und die optisch nicht unbedingt deinen Ansprüchen genügen, aber spielerisch richtig top sind?
Hackmeck am Bratwurm-Eck, meinst du?
Hat das schon wieder gesagt. Oh. Und ich habe nichts dafür getan.
Das Das ist wirklich seltsam, das Cover, finde ich. Aber nee, so ad hoc fällt mir jetzt nichts ein. Nein.
Annika, hast du noch ein paar harte Fakten für uns?
Achso, ja, das Spiel ist von Rainer Knizia, erschienen im Trefel Verlag. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, von wann das ist, das habe ich vergessen nachzugucken. Shame on me. Das ist aber noch nicht so alt. 2023 oder so, oder 24 müsste das sein. Ich gucke das gleich noch nach. Ich reiche diesen Fakt noch nach. Ab 8 Jahre ist das 2 bis 5 Spieler, 30 Minuten.
Damit haben wir es komplett, außer das Erscheinungsjahr. Und ich mache einfach mal weiter und stelle euch mein erstes Spiel vor. Und Annika, ich habe dieses Thema ein bisschen anders interpretiert, wohlwissentlich, dass ich das so ein bisschen beuge. Und ich habe mich tatsächlich daran gehalten und habe gesagt, Spiele, in die ich nach dem zweiten Zug oder während des zweiten Zugs schon verliebt war. Und ein Spiel, das da absolut in diese Reihe reingehört, das ist Harmonies. Das ist das Spiel von Juan Benvenuto, bei dem es darum geht, ein Naturhabitat mit runden Scheiben zu belegen und dafür zu sorgen, dass Flüsse durch dieses Habitat laufen, dass Felder gelegt werden, dass du Bäume in verschiedenen Größen hast, dass du Berge zu Gebirgen wachsen lassen kannst und dass du Städte baust. Ja, und alle diese unterschiedlichen Möglichkeiten bringen dir unterschiedlich Punkte. Und weil das nicht schon reicht, hast du eben auch noch also ganz wunderbare Tierkarten, Annika, im Gegensatz zu deinen, die so liebevoll gestaltet sind, die innerhalb dieses Habitats noch besondere Voraussetzungen finden wollen. Es gibt also dann zum Beispiel Tiere, die Frösche, die wollen zum Beispiel auf einem Baum in der Nähe des Wassers sitzen. Oder es gibt eben Affen, die wollen auf den Felsen sitzen, bei dem außenrum eine Stadt ist. Und so habe ich also 2 Puzzle, die mich erfüllen. Beim ersten Mal nimmst du so 3 Steine aus der Mitte raus und diese 3 Steine kannst du einpuzzeln, wo du willst. Und das ist ja schon so ein bisschen crazy, weil ein gutes Legespiel sagt dir ja ganz genau, du darfst dann nur irgendwo hinpuzzeln, wo dann schon was liegt. Nein, Harmonies macht das viel freier. Und spätestens bei meinem zweiten Zug, als ich diese Handschmeichelsteine in der Hand hatte und dann verstanden habe, wo ich die hinsetzen darf, dann war es um mich geschehen. Und Harmonies ist für mich, cozy ist ja so ein Wort, das momentan sehr viel benutzt wird, seitdem es Cozy Stickerville gibt, aber es ist halt einfach ein gemütliches Spiel. Und gemütliche Spiele gab es schon immer. Und ich bin da mit meiner Auslage und diesem schönen Spielmaterial, mit diesen bunten Karten, mit den Steinchen und mit diesen Aufgaben, die ich in meinem Kopf bewältigen kann, mit dieser doppelten Planung, rundum ein warmes, wohliges Gefühl, wenn ich Harmonies spielen darf. Und dann heißt das ja auch noch Harmonies. Besser geht's doch gar nicht mehr bei diesem Spiel, das bei Libelud erschienen ist, 2024, glaube ich. Und ich bin mir sicher, dass ihr doch auch schon mal die Möglichkeit hattet, Harmonies zu spielen, oder JD?
Ja, natürlich. Harmonies ist ein richtig schönes Spiel, das mit einer, Achtung, 5 Euro fürs Phrasenschwein, einen wunderbaren Tischpräsenz glänzt, weil es einfach wunderschön gemacht ist. Und es ist für mich so ein richtig schönes, gehobenes Familienspiel. Also ich würde schon in diese Kategorie packen oder niedriges Kennerspiel, je nachdem, wie du spielst. Ich bin vollkommen bei dir. Es ist einfach wunderbar charmant designt. Und zwar sowohl von der Spielmechanik her als auch von der Optik.
Das freut mich, dass du auch Liebe hast für Harmonies. Mhm. Mario, kennst du es?
Ich kenn's noch nicht, aber ich habe es mir gerade aufgeschrieben.
Ja, das wird eine teure Liste für dich. Aber Annika, du nickst schon. Auch du, in dir brennt das Feuer für Harmonies.
Ja, ich habe Liebe für Harmonies, aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich hatte noch keine Gelegenheit dazu. Wir können das ja mal tauschen, JD. Wir machen nicht. Komm mit Capybara Cookie Club und Harmonies machen wir so im. Weißt du?
Oh Mann, jetzt ist es passiert wieder, ne? In meinem Kopf formt sich eine Melodie, ne? Der Capybara Cookie Club, da gehst du hin und spielst dein Schwein.
Aber es passt.
Was ist nur mit mir los?
Schaut euch das an, es passt.
Und das so. Oh Mann. JD, du hattest die Nummer 3. Schnell mach weiter, bevor ich weiter singe.
Ich hatte die Nummer 3 und zwar habe ich die Frage erst ein bisschen anders interpretiert und es passt aber auch dazu, so wie du, ungefähr so wie du die interpretiert hast, Olli. Ich habe sie so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick quasi, nicht beim zweiten Zug. Ich gebe euch mal Stichworte und vielleicht kommt ihr drauf, es ist ein Kartenspiel und wir haben Zauberer und Narren in diesem Kartenspiel und das Kartenspiel ist schon echt alt.
Oh Mann, was kann das nur sein? Gibt es da vielleicht auch Jubiläumsausgaben, sozusagen alle Schaltjahre?
Es gibt alle Schaltjahre, also alle Jahre, die mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enden. Eine Jubiläumsausgabe. Die letzte Jubiläumsausgabe war eine Das schwarze Auge Jubiläumsausgabe. Davor war es eine Jubiläumsausgabe zum 40. Geburtstag. Denn 40 Jahre alt ist Wizard geworden, 1984, also mittlerweile schon 42, die Antwort auf alles. Und mit Wizard, mit Stichspielen, kriegst du mich ja sowieso in der Regel immer. Und Wizard war so mein erstes komplexeres Stichspiel, was so ein Autorenspiel ist. So, was machen wir da? Wir sagen Stiche an. In der ersten Runde kriegen wir eine Karte, in der zweiten Runde kriegen wir zwei Karten, naja, und so weiter und so fort. Das Ganze geht über 10 Runden. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Punkte gibt's für richtig angesagte Stiche, Minuspunkte gibt's für falsch angesagte Stiche. Und das ist vom Prinzip ja schon das ganze Spiel. Dann gibt's Zauberer und Narren. Narren sind nichts wert, es sei denn, alle haben einen Narren gespielt. Dann ist es so, dass der Erste, der einen Narren gespielt hat, ich habe noch nie so oft Narren gesagt, die Minuspunkte bekommt, also den Stich bekommt. Nicht die Minuspunkte, sondern den Stich. Der Zauberer steht über allem, der schlägt alles. Und ja, da kann man schon gut mitarbeiten. Finde ich. Und Wizard ist einfach, kannst du immer spielen. Die besagten Jubiläumsausgaben haben dann auch so schicke Metallmünzen, ob man die jetzt braucht oder nicht. Sei mal ganz stark dahingestellt.
Alles ist besser mit Metallmünzen.
Genau. Ihr passt auf, das ist schön. Leider gibt es noch keine Wizard-Spielmatte, aber Amigo, vielleicht ist das nochmal hinter euch. Es wäre cool, wenn wir sowas kriegen könnten. Es macht keinen Sinn, aber es macht Spaß. Ja, Wizard ist, wie gesagt, bei Amigo erschienen 1984, Ken Fischer. Und man kann es von 3 bis 6 SpielerInnen spielen. Ich empfehle es ab 4. 3 ist dann doch ein bisschen dürftig. Ab 4 macht das erst richtig Spaß. Und ja, Sweet Spots sind so 5, 6, finde ich, weil da auch wunderbarer Trash-Talk entsteht. Also wieder das Spiel um das Spiel herum. Das ist für mich lieber auf den zweiten Zug. Wizard von Amigo. Nun sagt mir, liebe MagierInnen, habt ihr auch Wizard gespielt?
Wir haben also schon viel und oft Wizard gespielt. Und es ist immer wieder ein spannendes Spiel, auch hier in der Familie. Ich mag's. Auch die ganzen Jubiläumsausgaben, naja, ob man die haben muss. Ich habe irgendwie eine von 2009, 8 oder so. Aber keine mit Metallmützen, nichts mit Magneten. Das finde ich immer noch schade.
Keine Spielmatte
dabei. Nein, aber es wäre der
Knaller. Sehr enttäuschend.
Ja. Also da war Amigo, ist da nicht so dabei, finde ich. So.
Habt ihr auch das Gefühl, dass Annika gerade ein verlegenes Gesicht aufgesetzt hat und uns jetzt gleich sagen wird, dass sie noch nie Wizard gespielt haben wird?
Ja, das kann ich euch sagen, aber ich habe deswegen kein verlegenes Gesicht, weil ich hasse Stichspiele.
Echt?
Ich hasse Stichspiele wie... Wirklich, ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt und ich hatte es schon 30 Mal in der Hand. Ich habe schon 30 Mal bei irgendwelchen Partien über die Schulter geguckt und mich konnte es nicht catchen.
Das ist so schade, dass du Stichspiele hast, denn es ist tatsächlich in seiner Schlichtheit ein richtig gutes. Spielt ihr auch, JD, die erste Runde mit der Karte, die an die Stirn geklebt wird? Ja, also unbedingt. Macht den Einstieg umso viel besser. Und ich empfehle noch einmal, gerade wenn man wenige Leute ist, also man kann es ja zu dritt spielen, man kann es auch, also kann man, sollte man nicht notwendigerweise, aber wenn man es zu viert spielt, reduziert die Anzahl an Runden, macht vielleicht zu 12 Runden, das wird sonst episch lang und spielt sich so ein bisschen tot. Aber ihr werdet da auch eure eigenen Hausregeln haben. JD, vielleicht habe ich dir nicht richtig zugehört, wie das oft so ist. Vielleicht habe ich dich nicht verstanden, wie das eigentlich immer ist. Warum jetzt auf den zweiten Zug oder auf den zweiten Blick?
Stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Ich habe irgendwann, also die ersten Male, als ich Wizard gespielt habe, oder bei der ersten Partie, weiß ich noch ganz genau, dachte ich, was will das Spiel von mir, weil ich Stichspiele so noch nicht kannte. Und dann habe ich aber, weißt du, kennst du dieses Meme, wo die Neuronen so explodieren? So, boah, das gibt's auch, mega. Ja, und das hatte ich. Das hat mir so meine Liebe zu Stichspielen quasi eröffnet. Darum lieber auf den zweiten Zug. Tut, tut.
Dann, Mario, kommen wir zu deinem ersten Spielvorschlag.
Ja, ich habe gerade eben schon mal angedeutet, dass ich ja in so einen Spieleladen in Leer reingestolpert bin. Und damals war es eigentlich so, dass ich in den Spielraum gegangen bin, um vielleicht ein Geschenk zu kaufen für irgendjemanden. Aber für mich ja sowieso nicht. Und da kam eben dieser Ulf auf mich zu und Ulf sagte, lass uns spielen. Und genau dieses Spiel hat mich bis heute verfolgt. Das ist quasi der Ursprung dessen, warum ich jetzt sowieso mit Spielen was am Hut habe. Und das war das Spiel Quarto. JD und ich, wir haben es vor gar nicht so langer Zeit gespielt. Und es ist für mich immer noch ein faszinierendes Ding, dieses abgefahrene Vier-Gewinn-Spiel zu spielen. Ich kann ja ein bisschen was dazu sagen für Leute, die das nicht kennen. Man hat eben bei vier gewinnt, ist es ja so, dass du vier von einer Farbe in eine Reihe kriegen sollst, ob das nun diagonal oder sonst wie ist. Hier ist es ein Brett aus Holz. Es sind Holzfiguren, die sehr nett gemacht sind. Es gibt verschiedene Größen, zwei verschiedene Größen. Es gibt zwei verschiedene Farben. Es gibt welche mit Loch drin oder ohne Loch. Und es gibt welche, die sind rund und welche, die sind eckig. Man versucht halt, Reihen zu beenden. Zum Beispiel eine, da sind dann drei von, die sind eckig und dann habe ich einen eckigen Stein in der Hand, setz den dahin, hab gewonnen, ich schreie Quarto und JD bricht in Tränen aus, weil er es nicht gesehen hat. Das Ding ist, und weswegen ich dieses Spiel so feiere, ist, dass ich das nicht so spiele wie zum Beispiel bei Schach oder Mühle, Schwarz gegen Weiß oder sonst was in der Richtung, sondern ich suche einen Stein aus dem ganzen, aus dem Gemenge heraus und sage, lieber JD, du spielst jetzt mit diesem Stein, du setzt jetzt diesen Stein. Und diese Geschichte, weiß ich nicht, gibt's vielleicht irgendwo anders, ich weiß es nicht. Mich hat das immer total fasziniert und ja, er setzt dann den Stein, er gibt mir wiederum einen Stein. Das heißt also, ich kann auch nicht meinen eigenen Stein aussuchen. Ich muss also einen Schritt weiter denken. Wenn ich ihm jetzt diesen Stein gebe, macht er dir jetzt eine Viererreihe mit zu und hat dann gewonnen? Oder ne, habe ich was übersehen? Also, wenn ich verliere, dann ärgere ich mich doppelt und ich bin auch noch irgendwie schuld dran, weil ich irgendwie nicht aufgepasst habe. Ich kenne schon seit, ich weiß gar nicht, zig Jahren. Das Spiel gibt es seit, ich glaube, 1990, 91 ist das, glaube ich, in Deutschland rausgekommen oder sowieso rausgekommen. Es gibt es schon ein bisschen länger. Das ist irgendwann in den 80er Jahren mal erfunden worden. Der Gute heißt Blaise Müller, wenn ich das richtig erinnere. Kommt aus der Schweiz, in dem Verlag Gigamic. Die haben das rausgebracht damals. Und es gibt ein schönes Foto von mir, das habe ich jetzt leider nicht hier, wo ich den meinen Laden aufgemacht habe. Also ich meinen eigenen, also dass ich dann eben, da gab es gleich direkt dahinter das Weihnachtsgeschäft. Und da habe ich eine Woche vor dem ersten Advent quasi, gibt es ein Foto von mir, wie ich neben einer mich fast überragenden Stapel Quarto stehe. Und ich dachte mir, jetzt haben wir genug Quarto, damit wir das ganze Weihnachtsgeschäft durchkommen. Irgendwann raunte mich dann Irina, von der ich gerade auch schon erzählte, an, du darfst jetzt nicht mehr Quarto zeigen. Ich sage, wieso darf ich denn jetzt nicht mehr Quarto zeigen? Ja, wir haben keins mehr davon. Wir haben das so rasend verkauft, weil es einfach ein großartiges Spiel ist. Nach wie vor, ich liebe es immer noch. Für Leute, die nicht oft spielen, ist es, finde ich, ein schöner Einstieg.
Mario Quarto steht bei uns aufgebaut im Wintergarten. Eben für genau die Augenblicke, für die wir es damals lieben gelernt haben. Meine Frau und ich haben nämlich, also Achtung, jetzt ein bisschen Geschichte. Du hast gerade gesagt, das Spiel gibt es seit 91, meine Frau und mich gibt es seit 93. Seit ungefähr 95 leben wir zusammen und wir haben sehr schnell festgestellt, dass es Dinge gibt, die im Haushalt gar keinen Bock machen. Mit Quarto haben wir ausgespielt, wer das machen muss. Es ist nämlich genau dieses Prinzip, ja. Ich linke dich, indem ich dir diesen Stein gebe. Meine Frau ist allerdings eine Maschine, habe ich ja oft schon genug gesagt. Deswegen habe ich ganz oft sehr viele Dinge im Haushalt gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben. Ich habe aber das Speed-Quarto-Spielen entdeckt. Ich nehme also einen Stein, ich brüll dich an, ich stelle ihn dir hin und mach los und setze dich da unter Druck, so lange bis du Fehler machst, damit ich auch mal wieder eine Chance habe zu gewinnen. Aber was haben wir an Quarto einen Spaß? Jederzeit habe ich Bock darauf, Quarto zu spielen. Jetzt, wo du es gesagt hast, finde ich total klasse. Warum aber bei dir zweiter Blick oder zweite Liebe?
Da kommt jemand in den Spieleladen und hat mit Spielen überhaupt null, kann da überhaupt nichts anfangen. Wenn andere dann irgendwie Trivial Pursuit gespielt haben, habe ich daneben gesessen, habe ein Buch gelesen und Rotwein getrunken. Also es ist wirklich etwas, wo ich dachte, das ist nichts für mich. Liegt wahrscheinlich an meiner Biografie, dass ich irgendwie Monopoly fand ich zu langweilig, Mühle habe ich immer gegen meine Oma verloren und so. Ne? Also irgendwie war das nicht so richtig. Als ich das dann gezeigt bekommen habe, war ich ja schon halb aus der Tür raus. Ich dachte, oh mein Gott, ich muss spielen. Und er sagte, nee, warte, das wird dir gefallen. Und dann dachte ich, okay, wenn du das meint. Und ich merkte, während er mir das erklärte, dachte ich, oh, wie cool. Es gibt auch ein Spiel, was ich geil finde. Das war wirklich Liebe auf den zweiten Blick. Ersten Blick war natürlich, schrei weg. Und jetzt ist es eigentlich eine, also wenn es eine Ehefrau gäbe als Spiel, Quarto wäre es.
Was für ein schönes Kompliment an ein Spiel.
Ja.
Ich erzähle das deiner Frau auch nicht. Das ist okay.
Ich höre hier alles mit wahrscheinlich. Aber sie weiß das, dass sie mich teilen muss.
Eine andere Form von Polyamor, was? Das finde ich auch vollkommen okay.
JD, du noch was zu Quarto oder starten wir in die zweite Runde?
Ja, Quarto ist eines der Spiele, die ich höchst selten gewinne. Weil ich glaube, meine Empathie ist so groß, dass ich, oder einfach mein strategisches Wissen ist so klein, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie ihr das framen wollt, dass ich dann so Sachen sehe, dachte mir, ha, jetzt habe ich's. Und dann sind doch wieder die vier Löcherigen oben in einer Reihe und ich denke mir, genarf. Ja, aber genau das ist es, was ich so mag. Ich habe ein großes Herz für Quarto. Und ich hätte auch immer gern die große Version besessen. Ich habe auch die kleine Version, von die auch aus 90er noch. Es gibt aber eine relativ große Version, die fand ich recht imposant. Und es gibt nur wenige Menschen, die ich kenne, die die besitzen. Stimmt, das steht bei euch im Wintergarten hinten, ne? Richtig. Mhm. Ja, I remember.
So, ja.
Die große Variante, also so, wie groß ist sie? 50 Zentimeter im Durchmesser? Durchmesser nicht.
Ja, ich sag mal so Meter mal Meter rund. Ich weiß auch nicht.
Ich
mal
Meter. Genau. Ja. Hey, die Steine sind 5 Kilo schwer.
Du brauchst 3 Leute um einen. Egal.
Schnell, Annika, die zweite Runde. Bitte eröffne die zweite Runde mit deinem zweiten Spiel.
Ja, die zweite Runde. Ich hatte tatsächlich noch 2 Spiele, wo ich mich nicht so richtig entscheiden konnte. Das eine davon war Kites aus dem Huchverlag. Das ist es aber nicht geworden. Überraschenderweise ist jetzt mein zweites Spiel doch ein Stichspiel. Und zwar Fujikato. Ja, Fujikato von Friedemann Friese.
Ach.
Dieses Spiel habe ich kennengelernt, als JD 29 geworden ist, natürlich. Und da hat er das mit unserer großen Tochter gespielt, hat er das eingeschleppt und ich habe so diese grüne Verpackung gesehen und dachte so, oh, ey, was ist das denn? Und dann, ja, das ist ein Stichspiel und ich schon direkt abgeschaltet im Hirn und dachte so, oh nee, was ist das denn? Hab das auch nicht groß angeguckt und dann Pauline so, oh Mama, das war aber ganz cool, können wir das ausprobieren? Und ich, nee, lass mal später. So. Und dann waren wir ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit, Mitte April, in Lüneburg. Und Folgendes geschah. JD holte Fujikato aus der Tasche und sagte, das ist ein super Einstieg, das spielen wir jetzt alle zusammen. Und ich, oh, hurra, ein Stichspiel. Und da in Lüneburg habe ich es tatsächlich auch lieben gelernt. Das ist ja, also es ist auch ein sehr rudimentäres Stichspiel, ne? Kann man das so sagen? Dass das eigentlich, also ja. Er nickt, das könnt ihr nicht sehen, aber er nickt. Es ist ja so, dass jeder bekommt 6 Handkarten. Wenn die Runde größer ist, dann sind es 5 Handkarten. Und Ziel ist es, diese Handkarten eben so schnell wie möglich loszuwerden. Und dann spiele ich eine von meinen Handkarten auf, lege sie offen vor mir ab. Ja, muss sie dann wieder aufnehmen quasi oder auf den Ablagestapel werfen, wenn jemand nach mir eine höhere Karte ausspielt quasi. Dann muss ich aber eine neue vom Ablagestapel ziehen und vom Nachziehstapel ziehen. Wenn ich aber es schaffe, meine ausgespielte Karte über eine Runde zu bringen, quasi darf ich sie abwerfen und habe dann eine Handkarte weniger in der nächsten Runde. Das Besondere hierbei ist noch, dass wenn gleiche Karten ausgespielt werden, also Karten von gleichem Wert, werden die addiert, also kann man sich auch durchaus zusammentun. Ich weiß nicht, was hatten wir da am Tisch? Ich glaube 12x2 so ungefähr. Nee, wir waren ja nur 9 Leute, das kann nicht sein, aber irgendwie 7x2 oder so und haben dann am Ende alle die 2 dann über die Runde gebracht, tatsächlich so gemeinsam. Ne? Und das, wir hatten wirklich richtig Spaß dabei. Ja, da hat mir das dann doch ganz gut gefallen und deswegen wollte ich das ganz gerne noch erzählen, jetzt hier bei Liebe auf den zweiten Blick, weil das passt ganz gut. Fujikato von Friedemann Friese aus dem 2F Verlag von 2016.
Boah, schon 10 Jahre?
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, ne? Genau. Ab 7, 15 Minuten, locker flockig.
Aber wir müssen Olli sehr behutsam an Friedemann Friese heranführen. Olli hat dieses Gusto noch nicht so entwickeln können. Aber das ist okay.
Ich gebe es zu, ich bin immer noch auf dieser Suche nach dem Friedemann-Friese-Spiel, das mich rundum zufrieden macht. Es gibt die eine oder andere Spielerfahrung, Fujikato gehört auch dazu, aber ich habe es noch nicht gefunden. Und jetzt auch das Spiel, das er 2025 rausgebracht hat, dessen Name mir momentan nicht einfällt, aber das so diese Tauschorgie darstellt, fand ich gut, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt bändig Lust drauf hätte, es andauernd zu spielen. Ganz im Gegensatz zu meinem nächsten Spiel. Liebe auf den zweiten Zug. Ich bin verknallt. Nein, ich mach's anders. Ja, geh, Bitchin, was hätten's denn gern bei mir im Grand Austria Hotel? Darf's ein Kaffee sein und ein Palatschinken, eine Torten oder vielleicht ein Wein? Und wollen's dann hinterher noch ein Hotelzimmer haben? Es ist so gut und es ist deswegen mein Vorschlag, weil mein zweiter Zug quasi in einem sogenannten Snake Draft stattfindet. Also das ist das Spielprinzip, in dem ich dran bin, dann ihr alle wieder und ich dann am Schluss. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich dieses Drafting-Prinzip kennengelernt habe. Also war mein zweiter Zug quasi die Fertigstellung meines ersten Zuges. Meine Aufgabe besteht da drin, in einem klassischen Eurogame dafür zu sorgen, dass Gäste in mein Hotel kommen, dass ich sie bewirtschafte mit dem, was ich eben in einem miserablen Wiener Akzent ja gesagt habe, mit Kaffee und Wein, mit Kuchen und mit Strudel. Das Ganze mache ich über ein Würfelpool, auf den ich zugreifen kann. Die Anzahl der Würfel, die in diesem Würfelpool drin sind, sagen, wie viel Rohstoffe ich bekomme oder wie viel Zimmer ich denn zur Verfügung stellen kann. Ja, und dann manage ich über 7 Runden lang mein Hotel, habe aber immer noch das Problem, dass zwischendurch der Kaiser vorbeikommt und inspiziert und unseren Fortschritt als Hotelbesitzer bewertet. Und wenn wir da den Ansprüchen nicht genügen, dann werden wir mit Tatenstrafen wirklich malträtiert. Oder wenn wir diesen Ansprüchen genügend haben, dann bekommen wir noch einen Bonus. Ja, es geht um Siegpunkte. Und für mich ist Grand Austria Hotel einfach so der Inbegriff eines ganz großartigen Eurogames. Da stecken auch so 2 Namen dann drin. Einer ist Luciani. Ihr wisst ja, da ist eine ganz große Begeisterung von mir und das ist ja ein Name, der immer wieder auftaucht. Den anderen Namen, den unterschlage ich, weil ich nicht genau weiß, wie man das Italienisch ausspricht, aber ich sag mal Gigli. Und es ist halt für mich also immer wieder eine Freude. Es ist so ein Sonntagsvormittags, wir haben Zeitspiel. Und mittlerweile kriegen meine Frau und ich das hin, dass zu zweit spielen, sind wir in 30 Minuten durch. So schnell und so gut spielen wir das durch die vielen Partien, die wir gemacht haben. Wie gesagt, Liebe auf den zweiten Zug. Es war um mich geschehen. Sturzverliebt.
Ich kann ja bisher auf 2 Partien zurückgreifen. Eine habe ich bei dir gespielt. Das durfte ich ja bei euch kennenlernen. Es ist schon Ewigkeiten bei mir im Schrank. Auch das kann ich nachvollziehen, weil es ist so schön verzahnt. Es ist so schön auch, also für den Euro auch, relativ thematisch so, also dass dass ich erst einen Kaffee trinken kann, dann ins Hotelzimmer gehen kann und es ist einfach cool, es ist schön gemacht und dann die Wertung am Ende und Andrea gewinnt sowieso.
Mario, ist dir das schon mal untergekommen?
Leider nein. Ihr merkt, ich bin das des Brettspiels quasi nicht immer so up to date. Also das war in der Zeit anders, als ich noch den Spieleladen hatte, aber dadurch, dass sich das jetzt alles in diese andere Richtung verlagert hat, so ist es halt. Aber es klingt alles super spannend. Also ich weiß genau, dass ich das für ihn. Hätte ich heute einen Laden, würde ich all das, was ich heute gehört habe, würde ich sofort jetzt bestellen, beziehungsweise hätte ich das wahrscheinlich schon längst und würde das alles nochmal spielen wollen. Es klingt sehr gut.
Und du würdest das richtig gut tun mit dieser Devise. Annika, hast du es schon mal gespielt?
Nein, tatsächlich nicht. Leider nicht, aber es klingt auf jeden Fall spannend.
Dann machen wir weiter und JD, dein zweites Spiel kommt jetzt an die Reihe.
Ach, ihr Lieben, mir war es ein großes Bedürfnis, über dieses Spiel zu sprechen, denn ich hatte ein Interview mit Stefan von Frechverlag von Topspiele, so, jetzt ist auch gut. Und der hat mich sehr heiß gemacht auf ein Spiel, über das ich euch jetzt berichten werde. Ich habe dieses Spiel das allererste Mal gespielt, zusammen mit Jana, Olli und Stefan von den anonymen Ludoholikern, denn wir hatten, als wir auf der Spiel doch waren, eine kleine Rollenspieler in den WG und eigentlich wollten wir Rollen spielen, aber wir haben uns in ganz viele kleinere Spiele verhaspelt und es war die beste Zeit meines Lebens, die ich da hatte. Und wir haben unter anderem gespielt Liebsche Du Geiß. Und das ist ein Spiel, was ich immer wieder spielen würde. Es nutzt sich irgendwann ab, das ist leider so. Bei Liebsche Du Geiß haben wir Karten und einer muss immer vorlesen, was drauf steht. Unter anderem auch Liebsche Du Geiß. Und da gibt es eine App, beziehungsweise so ein Browser-gestütztes Ding. Da kannst du dann draufdrücken auf den Button und dann musst du das vorlesen und dann musst du raten, was gesagt wurde. Also im Prinzip wird das rückwärts, das müsst ihr euch so vorstellen, für alle, die noch Schallplatten kennen, als wenn eine Schallplatte rückwärts abgespielt wird. Und dann kommt da wirklich ein Satz raus oder irgendwie irgendwas und dann ist da immer eine Aufgabe gestellt und dann musst du, wie heißt das fünfte Geschwisterchen oder was fehlt oder welcher Wochentag ist der richtige oder welcher Wochentag ist der falsche, wie auch immer. Und das ist so cool gemacht, das ist so witzig, weil erstmal das Vorlesen ist super witzig, weil du dir vorkommst, als wenn du einen Schlaganfall hättest. Dann ist das Abspielen witzig, weil es auch vollkommen bescheuert klingt. Aber da alle das einmal machen müssen, ist es so ein schönes gemeinsames, ja nicht scheitern, weil man scheitert ja nicht, aber es ist so dieses Gefühl, dieses sich zum Deppen machen. Das muss man schon können wollen. Aber wenn man das kann, hat man eine wunderbare Zeit. Und Flugstudio Guys ist... Also nach der zweiten Karte war ich sofort Feuer und Flamme für dieses Spiel. Und ich hoffe, dass es ganz viel Liebe bekommt. Ich liebe es.
Ich verfalle jetzt einfach mal in meinen Plattdialekt. Liebsche du Gays, das klingt ja wirklich so, als würden sich zwei Saarländer unterhalten und der eine wird den anderen nicht verstehen. Also du hast es jetzt ein paar Mal gesagt und auch die anonymen Ludoholiker haben ja ihre aktuelle Folge danach benannt. Ich verstehe einfach nicht, was es bedeuten soll. Aber es klingt nach einer wahnsinnig großen Menge Spaß. Und deine Referenz zu Schallplatten, die rückwärts abgespielt werden, da sage ich nur, legendärer Sketch von Badesalz, Blutwurst. Hast du gehört? Der hat Blutdurst gesagt. Blutdurst, ja, das ist voll satanisch. Blutwurst. Das war so ein Ding mit den Heavy-Metal-Platten in den 80ern, die offensichtlich satanische Botschaften hinterher hatten. Aber so satanisch ist es wohl nicht, Jedi.
Nein, aber Liebschütze Geis, kann ich schon mal spoilern, ist, ich weiß nicht mehr genau, was es bedeutet, genau, aber es heißt so viel wie, das kann man auch in diese App einsprechen und wie sehr gutes Spiel oder so. Also es ist phonetisch, heißt es, glaube ich, muss man das mal rückwärts, also man kann es nicht von rechts nach links lesen, aber es ist phonetisch von rechts nach links irgendwie so konstruiert, dass es auf jeden Fall passt.
Klingt crazy.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, da siehst du ja mal, welche Begeisterung du ausgelöst hast mit Liebstuhl, wow. Guys.
Ich habe noch Hackback im
Gepäck. Nein, schnell weiter, Mario. Dein letzter Titel, bitte.
Oh, jetzt hast jetzt du mir kommt Hackback, bitte. Hackback, nein. Es trug sich zu, dass ich 2010, nee, 9 war es dann eher, auf so einem Spieleabend war, von Ostfriesland spielt. Da sagte jemand zu mir, mir ist zu Ohren gekommen, dass du dieses Spiel noch nicht gespielt hast. Und ich sagte, nee, habe ich noch nicht. Das hat viel zu viele Karten. Und es ist so, dass da 500 Karten drin sind in diesem Spiel. Und ich habe da schon komplett alle Lust verloren, weil mich schon Wizard irgendwie an den Rand gebracht hat. Und dann, ich wurde Shanghai'd, das kann man, glaube ich, so sagen. Also ich wurde quasi gezwungen an diesen Spieletisch. Ich musste mich hinsetzen, musste irgendwie die erste Runde ertragen, wirklich, weil ich dachte, oh, es ist alles so komplex und was soll das alles? Ich begann zu verstehen in der zweiten Runde und in der dritten Runde habe ich es kennen und lieben gelernt, weil es das Spiel, worum es sich hier handelt, ist Dominion, was ich wirklich total abfeiere, immer noch. Ich meine, ich spiele es nicht mehr so oft, aber es ist wirklich so, dass ich das total gerne spiele. Diese irre Menge an vielen Karten hat mich wirklich am Anfang gedacht, ne, das schnallst du nie, das Spiel. Und man kriegt ja am Anfang so, jeder bekommt das Gleiche. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Also, ich glaube, 4 oder Geldkarten und 2 Ländereien. Und die Ländereien, es ist immer Ballast zwischendurch. Und man kann aber durch die Karten, die in der Mitte liegen, die kann man sich dann quasi langsam erkaufen, Aktionen damit machen. Aber ich glaube, ich erzähle euch und jedem anderen nicht allzu viel Neues, wenn es um Dominion geht, weil ich glaube, das Spiel kennt so gut wie jeder und es sollte jeder kennen, weil ich finde es nach wie vor immer noch sehr, sehr geil.
Ich glaube, wenn du in der Brettspielbubble fragst, ob jemand Dominion kennt, kannst du auch in der Heavy-Metal-Szene fragen, ob jemand schon mal was von Metallica gehört hat.
Genau. Das Gefühl habe ich auch.
Und das zeigt aber auch nur, dass dieses Spiel wirklich Maßstäbe gesetzt hat, durch seinen Kniff mit dem Deckbilder eben. Für mich, also ich mag Dominion, für mich fängt Dominion allerdings erst ab Intrige an, weil Dominion war mir irgendwann zu langweilig. Nur das Grundspiel. weil es passierte da zu wenig. Es war mal zu wenig Interaktion. Ich bin immer ein Mensch, der viel Interaktion am Tisch gerne hat. Und bei der Intrige fing das an mit der Interaktion. Und da, ab da fing ich auch an, Dominion richtig zu mögen. Weil du da eben auch Sachen kaputt machen kannst. Nicht, dass ich einen destruktiven Spielstil hätte. Ja, Olli, wie sieht es bei dir aus?
Ich finde Dominion langweilig, denn ich habe da meine Karten, spiel die aus, nehme mir neue Karten. Und ich habe an Dominion festgestellt, dass ich nicht der Deckbau- und Deckbilder-Typ bin. Und für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Ich habe mir das damals gekauft, hier schön mit dem Spiel des Jahres-Logo drauf. Und habe dann allerdings gedacht, okay, das ist jetzt nicht so das Spiel, das mich total begeistert. Und ich habe allerdings auch nie eine Erweiterung kennengelernt. Denn JD, ich habe an diesem Punkt, den du gerade gesagt hast, es wurde irgendwann langweilig, dann eben halt aufgehört und habe mich davon getrennt. Und ich weiß aber, dass es eine unglaublich große Begeisterung für Dominion gibt. Und viele Leute sagen, es wird mit jeder Erweiterung besser und haben große Koffer, wo das drin sind. Mario hat das gesagt, 500 Karten. Ja, das kommt locker hin. Aber tatsächlich...
Also in einem Spiel. Und ich glaube, es gibt inzwischen 5000 oder sowas bei den ganzen Erweiterungen, die dazugekommen sind. Das ist enorm, ist das... was da für Welten entstehen können. Ja.
Über Dominion habe ich halt eben auch festgestellt, dass ich gar nicht so der Erweiterungstyp bin. Also ein wesentliches, wichtiges Spiel in meiner Persönlichkeitsentwicklung als spielender Olli.
Ja, mir geht es ja tatsächlich ähnlich wie Olli. Mich hat es nicht gecatcht. Also ich bin da auch leider nicht weitergekommen in dieses, nicht mehr als über die erste Partie zum Ausprobieren. Vielleicht muss ich dem ja noch mal eine zweite Chance geben, lieber auf den zweiten Zug und so weiter.
Nee, ich spiel lieber Harmonies.
Ja, okay. nee, mich hat es nicht, leider nicht gekriegt. Aber ich finde es toll, wenn es Spiele gibt, für die sich verschiedene Leute begeistern können. So, also dafür sind wir ja nicht alle gleich und es gibt so viele verschiedene Spiele.
Ja, zum Glück. Ja, das stimmt.
Ja.
Dann sind wir doch unsere 8 Spiele losgeworden und wir werden uns gleich nochmal um die Frage kümmern, ob es denn eben ein Spiel gibt, das wir alle so hervorheben möchten, dass wir ihm das Prädikat Jacques Wiesel verteilen möchten. Aber wir brauchen noch einmal den Schnelldurchlauf. Annika.
Mein erstes Spiel war Capybara Cookie Club von Rainer Knizia.
Ich habe euch Harmonies vorgestellt.
Danach habe ich euch bei Wizard verzaubert. Klammer auf Jacques Wiesel, Klammer zu.
Quarto war mein Spiel, was ich vorgestellt habe und meine große Liebe ist.
Genau, mein zweites Spiel war Fucicato von Friedemann Friese.
Was natürlich nicht an die Qualität von Grand Austria Hotel herangreichen kann.
Was niemals so witzig ist wie Liebse du Geiß.
Ich würde jetzt unheimlich gerne auftrumpfen mit Dominion, aber ich glaube, die haben nicht. Da habe ich nicht allzu viele Chancen.
8 Spiele, verschiedene Spielerlebnisse, verschiedene Spielgenres. Lass uns doch mal gucken, ob es ein Spiel gibt, bei dem wir sagen können, ja, das würden wir so hervorheben, dass es unter diesem Aspekt zweiter Blick oder zweite Partie oder zweiter Zug eben heute hervorgehoben werden könnte. Bei Annika ist es mittlerweile so, dass sie schon auf die meisten eurer Spiele allergisch reagiert. Die Arme muss nämlich hier die ganze Zeit niesen. Annika, gibt es ein Spiel, wo du sagen würdest, das hätte Jacques Wiesel-Potenzial?
Ja, also ich möchte eigentlich JD jetzt nicht so auf den ersten Blick zustimmen, aber eigentlich, also das finde ich Wizard schon, weil das ist auch ein Stichspiel und das ist ein Kartenspiel. Es ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Klassiker, wie Dominion zum Beispiel auch. Also ja, wenn, dann würde ich auf Wizard gehen.
Würde ich, also den Gedanken trage ich, auch deswegen, weil ich Wizard total gern spiele und auch aus den verschiedenen Jahren Wizard-Spiele habe, die alle so ganz abgespeckt sind. Und auf dem einen ist sogar tatsächlich noch die Jahreszahl 1995 oder sowas drauf in römischen Zahlen. Das hat sich Amigo damals gedacht, ist sehr fancy. Ich würde aber auch noch mal ganz gerne Quarto hier ins die Diskussion mit einbringen. Ob das nicht auch ein geiles Spiel ist, weil es eben halt dieses andere Prinzip hat. Du musst etwas tun, was ich dir aufzwinge, um zu erhoffen, dass du in meine Falle reintappst, aber damit machst du wieder eine Falle, in die ich reintappe.
Ja, ist tatsächlich schon sehr innovativ, ne? Und wenn man auch überlegt, wann das Spiel wirklich konzipiert wurde, das Grundspiel wurde in den 80ern konzipiert, dann ist es, glaube ich, nur recht und billig, wenn wir Quarto diese Auszeichnung, die ja weit über dem Spiel des Jahres steht, was ja viele auch gar nicht wissen, bei aller Bescheidenheit auszeichnen können.
Ja, Mario, da würdest du mit Sicherheit ja sagen.
Ja, natürlich. Es ist wie schon des Öfteren heute, ne? Also es ist das beste Spiel überhaupt.
Ja, ich würde da tatsächlich auch mitgehen.
Dann machen wir es doch ganz offiziell.
Jacques Wiesel.
Quarto ist das Jacques Wiesel der Spiele, bei dem man einen zweiten Anlauf oder einen zweiten Zug gebraucht hat, um diesem Spiel ganz offiziell zu verfallen. Liebe auf den zweiten Zug. Ja, war doch dann gar nicht so schwer. Ganz im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt erleben werdet. JD, Annika, ihr seid herzlich eingeladen, mitzuspielen. Wir spielen nämlich unsere Alles aus der Toplisten-Ausgabe von Dito. Und Mario, dir erkläre ich noch einmal die Regeln. Ihr werdet in drei Runden jeweils drei Begriffe aufschreiben. Dazu hast du dir ja schon vorher ein 3-auf-3-Raster gebaut. Mit einem Stift bist du bewaffnet. Das Blatt Papier liegt vor dir. Ich werde euch nacheinander drei Kategorien nennen und zu jeder Kategorie notiert ihr bitte nachher jeweils drei Begriffe. Mario, du könntest natürlich x-beliebige Begriffe aufschreiben, aber du möchtest Begriffe haben, bei denen du glaubst, dass du eine Übereinstimmung mit JD oder mit Annika oder mit beiden hast. Wenn ich zum Beispiel sage, Brettspiele, die mit einem Jacques Wiesel ausgezeichnet wurden, könntest du sagen Wizard. Wäre allerdings Quatsch. Du würdest wahrscheinlich sagen Quarto und dann würde JD sagen, ja, das habe ich auch. Und Annika würde sagen, ja, das habe ich auch. Dann bekämt ihr alle einen Punkt. Hätte allerdings Annika gesagt, ach nee, das war doch Wizard und hättest nur eine Übereinstimmung mit JD, dann bekommt ihr einen Punkt. Aber ihr seid dann verbunden als Best Buddies und kriegt dann quasi noch ein Sternchen, das dann nochmal extra 2 Punkte wert ist. Also, du möchtest Begriffe nennen, die offensichtlich sind, aber vielleicht auch, wo du sagen könntest, ja, unter uns Ostfriesen-Bros ist das hier so eine Sache, das weißt du ja mit Sicherheit. Lass dich einfach überraschen. Schreibe zu jedem Überbegriff, den ich dir nenne, 3 Begriffe auf. Die anderen beiden machen das auch. Und danach kommt diese Runde, in der wir das alles auflösen und gucken, welche Punkte ihr bekommen habt. Und wenn ich das einigermaßen sinnvoll erklärt habe für dich, dann gibst du mir ein Zeichen, dann geht's los mit der ersten Runde.
Können wir so machen.
Ich frage euch, bitte schreibt 3 Früchte auf, die oft zu Saft verarbeitet werden.
Steckrübe.
Genau, der legendäre Westoberledinger Steckrübensaft.
Sarah, Debbie, habt ihr gehört? Er kann es.
Er hat es richtig gesagt. So er hat nicht Voldemortshausen gesagt.
Ich sehe, dass ihr schon 3 Begriffe aufgeschrieben habt und ich gebe euch die nächste Kategorie. Häufige Straßennamen. 3 Stück bitte wieder aufschreiben.
Autobahn.
An der Autobahn.
Und die 3. Kategorie, das ist die, die es vielleicht so am meisten in sich hat. Webseiten, die man häufig besucht. Und bitte keine Indizierten und nichts mit Porn im Titel.
Gibt's noch andere? Also die es reell gibt jetzt mal, also oder als Oberbegriff.
Webseiten, die man gerne besucht. Willst du Punkte? Schreibst du welche auf, die die anderen auch kennen? Willst du keine Punkte? Schreibst du www.fridolin-fischt-frische-forellen.de oder sowas? Ich zitiere Annika, einmal mit Profis.
Nur einmal nicht mit Vollidioten, das wäre schon mal ein Fortschritt.
Alle 3 schreiben fleißig noch auf. Ja, in der letzten Folge haben wir einfach nur eine abgespeckte Version von Dito gespielt und ihr habt euch die ganze Zeit wahrscheinlich gefragt, naja, warum zwinge ich denn die Leute, eben die 3 Begriffe in ein Raster einzutragen. Für euch gibt es jetzt die erweiterten Podcast-angepassten Regeln. Wenn ihr nachher, wenn ihr eure Begriffe alle genannt habt und dafür Punkte bekommen habt, 3 Begriffe in einer Reihe oder in einer Spalte habt und die Spalte damit komplett mit richtigen Begriffen ausgefüllt habt, dann habt ihr euch noch einen Extrapunkt verdient. So nämlich. Ich werde es noch ein paar Mal erklären, für den Fall, dass ihr es nicht verstanden habt oder JD halt nochmal nachfragt. Jetzt lösen wir einfach mal auf. Annika,
ich kann nicht hören.
Einen Begriff aus einer der 3 beliebigen Kategorien einfach nennen und wir gucken mal, ob es Übereinstimmung gibt. Du hast das Spiel schon gespielt. Leg mal los, bitte.
Ja, also ich habe bei den Früchten, die sich oft zu Saft, wie hast du das genannt, die sich oft zu Saft verarbeitet werden, den Apfel.
Dito.
Ja, habe ich auch.
Alles klar. Was ihr bitte macht, ist jetzt auf eurem Board, auf eurer Schreibunterlage, einmal diesen Begriff zu umkreisen. Das bedeutet, es ist schon mal ein Punkt. Es gibt keine Best-Friends-Punkte, weil eben alle diesen Begriff haben. Ja, JD, nenn doch mal einen weiteren Begriff.
Ich habe bei Webseiten, die wir besuchen, google.de/com, also Google, Suchmaschine.
Ja, habe ich auch.
Macht einen Kreis um diesen Begriff, das bedeutet, ihr habt euch einen Punkt gegeiert.
Ich habe die Straßennamen, da habe ich Hauptstraße.
Oh, okay, diese Stille bedeutet, dass die Hauptstraße, also ich wäre sowas von bei dir gewesen, aber das ist jetzt eben kein Punkt für dich.
Kein Punkt, okay.
Ihr habt keine dann Hauptstraße.
Wie kommt das denn? Gibt's doch gar nicht. Nee, bei JD gibt es eine Totenstraße, habe ich
letztens. Tatsächlich, der Totenweg.
Totenweg, ja.
Meint ihr, ja. Da dachte ich auch, oh wow, zum Glück wohnt er nicht da.
Das ist eine sehr lebensbejahende Gegend hier. Ja, ja, doch.
Ich mach jetzt, bin mutig und mach mal weiter mit der Straße. Ich habe Berliner Straße.
Nein, nein.
Kopfschütteln, Kopfschütteln, Kopfschütteln.
Hm. Schade.
Ja, dann mache ich mal weiter mit der Bahnhofstraße.
Leute, was ist denn mit euch los?
Ich habe den Bahnweg, komischerweise. Zählt aber nicht, ne? Bahnhof ist was völlig anderes. Ne?
Den kannst du mal gleich streichen, den Bahnweg.
Wunderbar.
JD, du so bitte.
Ich habe noch die Traube.
Nee.
Nee.
Leute, ihr habt doch Kinder. Was habt ihr denn für Säfte zu Hause? Pastinak?
Du sagtest schon Steckrübe. Das haben wir auch noch.
Die Wurzelsäfte.
Orange.
Ja.
Habe ich auch.
Endlich gibt es mal wieder Punkte.
Ich habe tatsächlich bei Saft Kirsche noch. Na gut.
Verächtliches Köpfchen.
Ja, aber so als Kiba, dachte ich so.
Auch schön. Auch schön.
Ich habe noch die Rathausstraße.
Da kannst du ein Hotel drauf bauen.
Mhm. Nee, braucht ihr auch nicht. Ihr braucht keinen Bahnhof, ihr braucht kein Rathaus, aber eine Hauptstraße haben. Ja, ja, genau. Das sind die richtigen hier.
Die Schulstraße habe ich noch im Angebot.
Die habe ich nicht.
Nö. Habe ich mir gedacht.
Das ist nicht eure Kategorie. Annika.
Nicht wirklich.
Website habe ich jetzt noch spieleoffensive.de.
Das war unser Werbeblock.
Nicht gesponsert von.
Nein.
Ich habe wetter.de.
Ja, das habe ich auch.
Yes. Ich nicht.
Das bedeutet, dass ihr beide einen Punkt bekommt. Und weil ihr als Einzige diese Übereinstimmung habt, JD, malst du dir noch ein Krönchen oder ein Sternchen noch dazu, das dann später 2 Punkte wert sein wird. Aha. Annika, du natürlich auch.
Okay.
Ich mag es gar nicht sagen. Wikipedia? Kennt keiner mehr, ne?
Nee.
Wow.
Ich habe noch die, wie heißt das nochmal, die Microsoft-Enzyklopädie? Die habe ich noch. Encarta. Ich habe noch eine Encarta.
Encarta, ja.
Encarta.
Ja. Ja.
Da springt meine Büroklammer.
CDs. Genau. Ich habe noch, aber Straßen sind draußen, aber ich hätte noch die Schlossallee gehabt.
Ah, du alter Monopoly-Zocker, du.
Ja, endlich mal vernünftige Spiele hier im Podcast. So, ist es raus.
Annika, bitte.
Die Sonnenallee als Straße, aber das hat ja auch keiner.
Berliner Straße, Sonnenallee.
Die gibt es auch in Uplewart. So, und jetzt kommst du.
Ich habe noch Milan-Spiele, weil das ist ja, wo ich immer bestelle.
Aber Spieleoffensive nicht. Harry,
ja, was?
Haben schon alle Säfte? Banane?
Könnt ihr euch dann nicht mal einigen auf Kirsch oder Banane?
Ja, genau. Kirsch, Kiba. Banane. Kiba. Ich habe noch die Lindenstraße.
Nee.
Okay.
Ich habe nichts mehr. Ich habe alles schon weg.
Mario, hast du noch einen Begriff?
Nee. Wenn ich es richtig sehe, nicht. Nee.
Annika, hast du noch einen Begriff?
Mhm.
Dann sind wir durch und jetzt kommt es zur Auswertung. Ihr Lieben, ihr macht das bitte selbst. Ich kontrolliere hier gar nichts. Bitte zählt erst einmal eure Punkte für jeden Begriff, den ihr umkreist habt. Dann addiert ihr bitte einen Punkt für jede Zeile oder Spalte, die ihr komplett mit richtigen Begriffen gefüllt habt. Das wird wahrscheinlich bei heute nicht so viel gewesen sein. Und dann addiert ihr bitte noch jeweils 2 Punkte, wenn ihr einen Best Friend Forever Stern markiert habt. Und dann frage ich euch nach euren Punktergebnissen. Annika, wie viele Punkte hast du eingeheimst?
6.
6 Punkte, JD.
72. 6.
Fast wie bei Foxy, was?
Genau.
Ich unglaubliche 3. Ich glaube, das sind mehr als 6, oder?
Ja, genau, je nachdem, wie man sieht. Ja, es gibt natürlich auch heute wieder nichts zu gewinnen, außer den bisschen Spaß und die Tatsache, dass ihr bei den Straßen einfach nicht miteinander gevibed habt, aber dass ihr euch zumindest mal Apfel- und Orangensaft dann gegönnt habt. Ja, das war unsere...
Hätte schlechter kommen können.
Ja, eben. Übrigens, Top-Antwort wäre gewesen Maracuja-Saft, der leckerste überhaupt. Ja, guckt nicht so überrascht, Annika, ist so.
Aber dann müssen das Mordor von Maracujas sein, weil das sind die besten hier in der Region.
Ja, aber ich habe aus Maracuja-Saft letztes Wochenende ein sehr leckeres Dessert gemacht.
Hm. Ich habe ein sehr leckeres Rezept als Dessert. Kipp in den Maracuja-Saft noch Wodka rein. Total klasse.
Das war eine Taufe sonntags morgens, Olli.
Ja, eben. Aus der Taufe wird gesaufe.
Das war jetzt Taufbecken rein, so. Genau. Ins Taufbecken rein, so ein bisschen mischen. Schön.
Ja, Mario, ich weiß gar nicht, warum das mit deinem Pastorenpraktikum nichts geworden ist. Das verstehe ich bis heute nicht.
Völlig komisch. Weiß gar nicht.
Ja, ich hoffe, ihr zu Hause habt eben auch so Spaß wie wir hier beim Spielen. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung. Die ersten Rückmeldungen, die wir damals bekommen haben, haben uns motiviert, das Spiel noch einmal zu spielen. Sagt uns, ob das jetzt auch okay ist mit den Bonuspunkten. Sagt uns nicht, wenn die Kandidaten ein bisschen langweilig waren, weil es keine Übereinstimmung haben. Wir haben halt einfach nur die, die wir da haben. Also, naja. Aber Annika, schnell weiter zu etwas anderem. Du wolltest Mario noch eine geheime Sache fragen.
Genau. Mario, extra für dich schlüpfe ich jetzt in mein imaginäres Gute-Feen-Kostüm und frage dich, gibt es einen Traum?
Sehr schick aus.
Ja, finde ich auch. Ja. Ich sollte das öfter tragen. Gibt es im Bereich Brettspiele einen Traum? Also ich sage ja, das Kostüm ist leider nur imaginär, ob ich ihn dir erfüllen kann oder nicht. sehen wir dann. Aber ich würde dich zumindest gerne fragen und deinen Traum gerne wissen im Bereich Brettspiele. Egal wie unrealistisch es ist, hier darfst du es einmal raushauen.
Ich würde gerne mal mit meinem Spielmobil auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor stehen und da mal sagen, Leute, spielt mal mit mir. Einfach mal gucken, wie die Berliner so drauf sind und ob das wohl was anderes ist oder... Also das ist jetzt deine Aufgabe, ne, in deinem wunderbaren Kostüm, da jetzt was zu machen. Ich muss nicht unbedingt mit unserem Bundeskanzler spielen, das müsste ich nicht, aber es gäbe andere, mit denen ich gerne spielen wollte. So ein, zwei Prominente dürften, Horst Schlemmer zum Beispiel oder so. Genau, Schätzelein. Ja, das wäre cool.
Ja, das klingt auf jeden Fall fantastisch. Und Mario, wenn du Richtung Berlin fährst, nimm mich mit, wenn du noch ein Plätzchen hast. Ich finde das total spannend, richtig cool.
Und guck mal, was passiert, wenn du auf dem Platz vom Brandenburger Tor mit einem Mobil fährst, ob du da nicht vielleicht einen Terrorismusalarm irgendwo auslöst. Und mal gucken, wie viele Polizisten da mit dir spielen.
Hey, mal gucken. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja. Spielen verbindet.
So.
So. So oder so.
Mhm. So genau. Oder so.
Ja, ihr Lieben, das war eine sehr gute Zeit, die wir hatten. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und den Zenit haben wir jetzt erreicht. Und traditionell werden wir jetzt mit einem Wumms quasi aus dieser Sendung gehen. Ihr drei werdet euch jetzt bitte einig, per nonverbaler Kommunikation, wer mit der 3, wer mit der 2, wer mit der 1 anfängt und dann wir gemeinsam mit dem Wumms rausgehen.
3,
2,
1.
Wumms!
Aber cool, dass Annika die Einzige ist, die sich hier dran gehalten hat.
Ja, als ob mich das interessiert, was Annika in ihrem Tinkerbell-Kostüm da mir sagen möchte.
Sag mal, du spielst hier nicht
Gott falsch, mein Freund. Ich fühle mich diskriminiert hier als einzige Frau.